Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailerschnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trailerschnack.
Trailerschnack! Sorry, ich wollte den Schockeffekt machen.
Ja, den ersten Jumpscare schon eingebaut oder Scarejump,
ich kann mir nicht merken.
Ja, was sollen wir groß rumtun? Keine große Überraschung. Kevin ist da, Joel ist da. Hi Kevin.
Hallo Joel.
Hast du?
Ich freue mich.
Wie ist dein Verhältnis zu Halloween?
Gemischt. Also ich feiere das jetzt nicht so wirklich. Also ich dekoriere bei mir zu Hause auch nicht und sowas, aber ich finde den ganzen popkulturelle Drumherum finde ich immer ganz geil. Also dass alles sich so um Horrorfilme dreht, ein bisschen Gruselkram, auch im Kino mal wieder ein bisschen mehr kommt. Viele Horrorfilme kommen auch immer in diese Richtung raus, jetzt auf Smile 2 und sowas habe ich nicht gesehen. Aber man kann, wenn man dann möchte oder wenn man zu dieser Zeit gerade Bock drauf hat, was auch sehr einladend ist, weil es ja dunkler wird, kann man sich sehr schön mit all dem umgeben. Das finde ich immer ganz geil. Aber sonst bin ich da so ein bisschen raus. Ich glaube, das wird erst wieder kommen, wenn ich auch mal Kinder habe oder so mit Kürbissen machen und so ein Kram. Ja. So, da habe ich dann Bock drauf, aber für mich brauche ich es nicht mehr. Was bei dir? Wie ist das bei dir?
Ja, Kinder heben das schon nochmal auf ein anderes Level. Also ich habe mich immer lieber zu Halloween, auch für Halloween-Partys verkleidet, als irgendwie für Karneval oder Fasching. Das geht mir wirklich komplett am Arsch vorbei. Aber ja, zu Halloween-Partys habe ich mich hier und da breitschlagen lassen und das war dann auch ganz lustig. Aber eigentlich war das nichts, was ich gefeiert habe. Seitdem ich aber Kinder habe, so bei uns steht gerade ein Kürbis vor der Tür, den meine Frau heute mit den Kindern geschnitzt hat. Ich weiß, letztes Jahr war meine Tochter Darth Vader und ich bin mit ihr um die Häuser gezogen, quasi. Ich habe bei allen Nachbarn, die auch Kinder haben, geklingelt. Also letztlich war es auch kein großer Zugewinn von Süßigkeiten, sondern eine Rotation. Quasi es klingeln naja, sechs Leute bei dir und du klingelst bei denselben sechs Leuten und holst dir wieder was zurück.
Aber ist ja geil, wenn man noch in der Nachbarschaft ist, wo das halt auch geht. So, das geht ja auch nicht, so wenn du städtischer wohnst, dann kannst du dich ja komplett knicken. So, das ist ja dann schon cool, die Möglichkeit zu haben überhaupt.
Das stimmt. Und dann die großen Augen von meiner Tochter zu sehen. Also letztes Jahr war es ja allein schon Flash für sie rauszugehen, wenn es dunkel ist. Das kommt mir jetzt gar nicht vor.
Das ist ein krasses Gefühl, ja.
Genau, und dann so, auch erstmal so, nee, Papa, du musst klingeln, ich trau mich nicht. So, ja, aber du musst was sagen, sonst kriegen wir keine Süßigkeiten, okay. Und dann die Überwindung und irgendwann dann aber schon proaktiv, kann ich da klingeln? So, ist auch die Entwicklung, die dann innerhalb von kürzester Zeit stattfindet. Und der Spaß daran, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Erwachsenen erschreckt, so,
ist total herrlich. Aber ist ja auch total lehrreich dann eigentlich, wenn man sagt, man geht da irgendwo klingeln, man stellt sich dem fremden Menschen da mal so ein bisschen, ich meine, das ist ja auch nicht immer gut für ein Kind, aber wenn man das so gelernt hat, so in der Situation, kontrolliert bitte die Eltern und so weiter, alle wissen Bescheid, das wäre mega geil.
Ja.
Super eigentlich.
Yes.
Ja, also ähnlich wie bei mir. Cool. Ja, und wie geht's dir sonst so aktuell? Ist so alles cool bei dir und bist du schon so richtig im Halloween-Urlaubsstimmungsmodus oder ist das?
Ich bin sehr weit weg von Urlaub. Aber das erzähle ich irgendwie ständig, dass gerade viel auf mich reinprasselt. Ich versuche gerade wieder Herr über die Lage zu werden, mich mehr zu strukturieren, Dinge abzugeben.
Das ist geil.
Dinge besser zu koordinieren zu bekommen. Aber also gerade habe ich so ein leichtes Hoch, wo ich denke so, ja Mann, ich schaffe das schon,
mit dem Leben.
Ja, dass ich das wieder in den Griff kriege, weil ich auch sagen muss, in den letzten Wochen ist es mir nicht so gut gelungen. Also ich kriege viele Mails so, hey, kriege ich hier auch irgendwann nochmal eine Antwort? Und dann so, oh fuck. Ja. So, und also es ist teilweise, sehe ich dann auch quasi, wie ich unterbrochen wurde. So, ich gucke dann so, oh, ich dachte, ich hätte eine Mail geschrieben, suche nach dem, sehe dann eine Mail, die zu zwei Drittel fertig formuliert ist und dann fällt mir wieder ein, ach ja, und dann war das und dann habe ich das komplett vergessen. So, und
ja, ist ja ein ganz normaler Prozess dann irgendwie, ne? Wenn man so was aufbaut, was macht, irgendwo in einem Job viel mehr ankommt, dann irgendwann kann es ja auch mal sein, dass die Welle zu groß ist, auf die man sich dazu bewegt und dann muss man das erst alles wieder wegsortieren, damit man dann wieder so richtig funktionieren kann. Das fühle ich.
Ja, andererseits ist es schön, weil auch viele neue Dinge sich auftun, Dinge, die man lernen kann, weil ich sie noch nie gemacht habe. Und ja, das ist herausfordernd, aber auch ganz spaßig. Aber ja.
Geil.
Bin noch nicht ganz durch.
Aber klingt doch schon mal nach einem guten Ansatz.
Ja.
Wie geht's dir? Bei mir ist ähnlich diese Woche. Mit dem alles ein bisschen sortiert bekommen. Hat ja auch ein bisschen so ein Durcheinander die letzten Wochen, Monate. Alles so ein bisschen, weiß ich nicht. Und naja, was ich sagen will, ist auf jeden Fall, diese Woche hat sich alles so ein bisschen fast schon von alleine aufgeklärt. Gar nicht wirklich im echten Leben, sondern eher im Kopf alles so ein bisschen sortiert. Und die Richtungen wurden klarer, manche Kommunikationswege wurden klarer und so. Das hat mir total geholfen, mich irgendwie da so ein bisschen besser zu strukturieren, so im Leben und generell. Und ansonsten geht es mir eigentlich ganz, ganz gut. Also ich würde direkt auf das nächste Thema gehen, also auf unser was haben wir gezockt Thema, weil das total, also ich lebe gerade eigentlich, ich versuche alles zu erledigen, damit ich zocken kann. Das ist gerade alles, eigentlich mein Leben dreht sich gerade darum. Das heißt, es ist ein Wettlauf, der jede Tag ist nur gucken, habe ich jetzt alles erledigt, habe ich auch genug gemacht, was außerhalb meiner Pflichtaufgaben ist, habe ich genug für alles andere getan, kann ich jetzt endlich wieder zocken. Und dementsprechend habe ich gerade wieder relativ viel Spaß mit einem sehr süchtig machenden Spiel, und zwar New World. Das ist ein MMORPG, wie auch World of Warcraft und Co. Mhm. Kam vor 3 Jahren oder so raus, ist von Amazon. Und ja, ist jetzt nicht so vom, also was ich immer kritisiere, ist halt der ja, wenn du es jetzt mit dem WoW vergleichst, WoW ist natürlich sehr viel Geschichte, sehr viel, ein riesengroßes Universum dahinter, total viele, ja, ist einfach total krass, was das Künstlerische angeht. Und das ist jetzt New World nicht so richtig, das ist auch geil und hat viel Geschichte, die ich aber echt immer skippe, weil ich habe keinen Bock, aber die haben mittlerweile durch diese 3 Jahre und die Arbeit, die sie da reingesteckt haben, auch viele aufbauen können. Das ist mittlerweile ein cooles Game geworden. Und jetzt kam halt vor kurzem mal so ein großes Update, Add-on, whatever, wo vieles erneuert und verbessert wurde. Und ich habe auch mitbekommen, ja, davor kam auch schon ein Add-on, wo man dann endlich mal reiten konnte. Du hattest keine Reittiere in dem Spiel, aber die Karte ist relativ groß und das hat immer genervt, dass man dann alles laufen musste. Das hat sich so ein bisschen dumm angefühlt. Gab auch Schnellreise, aber immer nur von so Schnellreisepunkten. Und lauter so Zeug ist halt jetzt besser. Und ich hatte da auch schon 100 Stunden drin in dem Spiel und jetzt spiele ich es halt einfach nochmal. Ich hatte nie Max-Level erreicht, nie das Endgame wirklich gezockt und ja, das macht halt jetzt gerade richtig Bock, da einfach so richtig dumm zu grinden. Du musst ja jeden Scheiß da grinden. Du musst Holz hacken, du musst irgendwelche Pflanzen ernten, du musst Bergbau machen, du musst was muss man noch alles machen? Tiere häuten und so, also Leder herstellen, lauter so ein Scheiß all das kann für sich gesehen gelevelt werden. Das heißt, du kannst dann irgendwie dein Handwerksskill irgendwo ganz hoch pushen, so richtig viel Zeit investieren. Dann kannst du Dinge herstellen, die du dann teuer verkaufen kannst im Auktionshaus. Dann kannst du dir dafür andere coole Sachen kaufen, die du brauchst und so. Und lauter so ein Kram kann man da halt machen. Einfach so ein Beschäftigungssimulator, der aber auch Bock macht. Also ich spiele das nicht nur, weil ich nichts zu tun habe, sondern weil es auch halt einfach Spaß macht. Und Gameplay ist ganz geil. Und der große Clou, warum ich das jetzt abseits von dem Update so gerne spiele, ist, dass sie jetzt mit diesem Update, der Grund, der mir gerade nicht eingefallen ist, warum das große Update kam, haben halt die Konsolen dazu genommen. Man kann es jetzt auch auf Konsolen spielen und dadurch hat das Spiel auch eine richtig, richtig geile Controller-Steuerung bekommen. Mhm. Und hier Final Fantasy 14 Online hat ja auch Konsolensteuerung und sowas, aber das ist sehr clunky, finde ich, mit vielen Untermenüs, die man sich manuell erstellen muss und lauter so ein Kack, damit man halt alles benutzen kann, alle Skills und Co. Und New World braucht das gar nicht. Das ist einfach perfekt umgesetzt. Das ist wirklich perfekt. Gibt nichts auszusetzen an der Konsolensteuerung. Ich spiele zum Beispiel mit Pfeil und Bogen am liebsten und ich kann einfach mit dem rechten Stick einen Gegner anvisieren. Zack, ist der angewählt, bleibt auch angewählt, schieße ich entspannt drauf, brauche mich gar nicht abhetzen. Aber Headshots und Co. bringen halt schon auch mal mehr Schaden. Du kannst halt manuell dann zielen. Aber das geht super. Also es funktioniert wirklich perfekt. Das ist total geil und läuft halt, das ist der letzte Grund, warum ich da gerade so viel Spaß mit habe, auch perfekt auf dem Steam Deck. Also wirklich perfekt. Ohne irgendein Problem läuft es auf dem Steam Deck. Und das heißt, wenn ich abends dann oder nach der Arbeit dann am PC sitze, zocke, keinen Bock mehr habe, am PC zu sitzen und zu zocken, lege ich mich auf die Couch und spiele einfach weiter in meiner Hand und schaue im Fernseher irgendwas an. Also ich spiele nicht, das klang jetzt dumm, aber so habe ich es ja gar nicht gemeint. Aber das, deswegen, das macht halt gerade so Bock. Das kann man überall mal ein bisschen zocken. Man kann Kram machen, man kann questen. Das macht mir einfach gerade sehr viel Spaß. Und Silent Hill 2 habe ich auch gespielt, um das noch abzurunden. Das finde ich auch richtig nice. Silent Hill 2 Remake, ultra geil. Hammer, hammer, hammer geil. Nie so Gänsehaut gehabt durch Horrormomente und angsterzeugende Sachen. Also wirklich, das kriegt mich richtig an den Eiern, aber auf eine sehr, sehr gute Art.
Aber ist das was, was du nachholst oder spielst du es wieder?
Silent Hill?
Silent Hill 2.
Der spielt zum ersten Mal. Jetzt ist okay. Ja, das Remake. Das jetzt kam es raus vor 2 Wochen oder so.
Ja, und ich meine, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten, weil ich habe Silent Hill auch nie gespielt.
Ja, kann sein, dass.
Ja. Ich glaube, wir hatten mal über einen Trailer gesprochen. Okay, aber
ich glaube, cool.
Aber das heißt, du spielst das jetzt in der Gegenwart das erste Mal und sagst,
genau.
Das schafft durchaus noch seine Wirkung zu entfalten, wie es wahrscheinlich auch damals war.
Ich glaube halt viel, viel mehr. Also wenn ich mir so Vergleiche anschaue, so Videos, wo die Sequenzen verglichen werden nebeneinander, ist es halt 1000-mal krasser, weil die Atmosphäre so viel dichter ist, der Sound ist so viel heftiger. Es ist, also ich finde es 1000-mal besser. Wenn ich das jetzt aus meiner heutigen Sicht betrachten müsste, ich habe damals versucht, den alten Teil dann noch zu spielen, einfach aus Kultfaktoren, aber habe es halt dann nicht gemacht, weil es zu scheiße war irgendwie schon. Wir waren schon zu weit weg mit der Technik von dem Thema und deswegen habe ich dann das nie gezockt. Aber also das Remake ist heftig von der Atmosphäre. Es ist so viel geiler, glaube ich. Also würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen. Für mich persönlich.
Ja, aber mit welcher Grabbelgrafik man damals Leute erschrecken konnte, da kommen wir auch später noch zu. Bei mir,
ist halt am Röhrenfernseher, ne?
Bei mir ist es so, dass vorhin, als das Stichwort fiel, lief perfekt auf dem Steam Deck, da habe ich kurz gezuckt, weil ich habe mir völlig unwissend Sonic Generations und Shadow Generations besorgt.
Oh ja, da habe ich gehört, dass das sehr gut laufen soll, oder?
Ja, das läuft also die 60 steht wie eingefroren da so. Außer nice. In den Zwischensequenzen, witzigerweise, die absolut nicht anspruchsvoll sind. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das vorgerenderte Videos sind. Aber die ruckeln hier und da mal. Aber
das ist jetzt das Neue, aber ne? Sonic Generations?
Ja, das ist das Neue, aber das
Sonic
ist
Sonic X Shadow Generations, oder was?
Genau, und quasi der Shadow-Part ist neu, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Sonic-Part ist ein Remake von der Xbox 360. Von einem Xbox 360-Spiel, was damals wohl sehr, sehr gut war. Und aber da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wie gesagt, ich habe nur gesehen, hey, da ist ein 2D-Sonic mit neuer Optik, aber Levels, die ich vor, also zumindest Level-Designs, die ich von früher kannte, das läuft geil auf dem Steam-Deck, ja, nice. Und dann habe ich festgestellt, okay, die Mechanik ist so, es gibt immer ein 2D-Level mit so auch leicht angedeuteten 3D. Also du läufst auch schon mal nach um die Ecke oder um die, also, aber du letztlich ist es ein 2D-Level mit so kurzen Ausflügen. Und dann gibt's Levels, die auch überwiegend 3D sind, also aber auch schlauchartig, wo du halt mit abartiger Geschwindigkeit da mit Sonic durchballerst. Und genau, wie gesagt, ich dachte, das wäre was Neues und dann habe ich mich mit Miggy von Free-to-Play unterhalten, weil das ist so der größte Sonic-Fan, den ich kenne.
Ja.
Und der hat mir das dann ein bisschen eingeordnet, eben, dass dieser neue Part auch total geil ist, aber der ist dann in ein richtiges Rabbit Hole abgestürzt, weil er meinte, ja, er hat den ersten Teil auch wieder gespielt und irgendwas war komisch. Und er meinte, es sind total viele Bugs drin, die früher nicht drin waren. Also, dass Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren müssten. Er findet es aber ein bisschen shady, weil quasi die alte Version komplett aus dem Internet mehr oder weniger eliminiert wurde. Die kannst du nicht mehr nachkaufen, also außer halt auf Disk gebraucht. Und dafür hast du jetzt die etwas verbuggtere neue Version.
Das ist ja geil.
Ja, genau, das ist ja super. Aber bis jetzt macht es mir großen Spaß. Wie gesagt, läuft auf dem Steam Deck, ist ein absoluter No-Brainer. Also ist alles auf hoch und trotzdem 60 Frames. Und ich muss sagen, die ruckelnden Zwischensequenzen, selbst wenn sie nicht ruckeln würden, wäre mir total egal. Also ich brauche keine krasse Sonic-Geschichte. Das ist alles völlig Banane so. Und also das hat mir bei Mega Drive mit 2 Sätzen gereicht. So, ja, du befreist die Tiere, der böse Dr. Robotnik will irgendwie die Weltherrschaft, so, ja, okay, du verhinderst das als Igel, so, danke, reicht mir, so, ich muss da nicht irgendwie Zwischensequenzen und so weiter haben, aber wie gesagt, es läuft flüssig, die Mechanik macht Spaß, mir sind jetzt auch noch keine Bugs untergekommen, und der neue Teil scheint ja sehr toll zu sein. Wir könnt gerne mal bei, oh Gott, wie heißt das, was früher mal Twitter oder X gemacht, Threads, könnt mal bei Threads, bei Miggy vorbeigucken. Der hat sich da, glaube ich, ein Thread mit 14 Seiten, der hat wirklich Abspänne miteinander verglichen, um rauszufinden, wer dieses Remake gemacht hat und so. Also er ist wirklich richtig tief reingegangen. Wenn euch Krass. Das interessiert, könnt ihr da gerne mal reingucken.
Geil.
Sonst freue ich mich auf Indiana Jones, weil, was ich so an Tests sehe, wird das wohl ein ganz cooles Spiel. Da mache ich mir allerdings ja. ein bisschen Sorgen, wo ich das denn spielen könnte, aber
tja,
sieht vielversprechend aus.
Wie heißt es, Nvidia Dingsbums?
GeForce Now,
der Nvidia ja. Service, irgendwie der GeForce Now, ja, schön streamen. Wird es wahrscheinlich werden. Ja, geil, jetzt habe ich nebenbei total geguckt, ob Sonic irgendwie, ob das gerade im Angebot ist oder sonst was, weil ist ja gerade auch so Halloween-Sale und so, aber nur das Sonic Frontiers ist gerade im Angebot für 20 Euro. Aber das hat mich irgendwie noch nie so richtig überzeugt. Aber muss ich, glaube ich, trotzdem mal probieren. Das hat auch sehr positive Bewertungen mittlerweile auf Steam. Das war ja am Anfang auch nicht so beliebt. Naja, will ich gar nicht abrutschen.
Können ja mal überlegen, ob wir eine Steam-Familie gründen.
Ja, können wir mal gucken. Aber ich weiß nicht, ob das noch so geht. Ich glaube, Steam hat das vor kurzem verändert, dass das nicht mehr so easy ist. Also zumindest ist es schon noch möglich, aber nicht mehr im selben, also nicht mehr mit getrennten Wohnorten oder ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Doch, ich glaube, das geht noch. Also sie haben das gerade, ja, doch, das sollte gehen. Und also das heißt, nur die Beschränkung ist quasi, du könntest dann kein Spiel aus meiner Bibliothek spielen, was ich gerade selber spiele.
Ja, okay. So, naja,
das ist verkraftbar.
Können wir mal gucken, aber ich finde, wir sollten langsam mal zum ersten unserer Grusel-Horror-Trailer kommen. Wir haben ja heute eine kleine Sonderfolge für euch uns ausgedacht und da haben wir gesagt, dass jeder von uns, der hier heute Zeit hat, einen Trailer mitbringt für das liebste Horrorspiel und oder das liebste Halloween-Theme-Spiel quasi. Und da würde ich sagen, fangen wir, also wir wollen dann quasi einmal über den Trailer reden, was der damals so vermittelt hat und was es dann am Ende wirklich wurde und was es dann für uns auch war. So ungefähr wollen wir das heute angehen. Und da würde ich sagen, fangen wir am besten mal mit dem Trailer von Joel an, weil der einen absoluten Klassiker mitgebracht hat. Da fangen wir ganz, ganz früh an in der Videospielgeschichte. Und ja, Joel, bitte.
Ja, wir reisen 18 Jahre in die Vergangenheit, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und zwar
im Trailer steht mehr.
Mehr? Also hier steht gerade
bei mir. Fast so 30.
96? Ja, stimmt. Das sind 28. Nee, kann es sein? 28 ja. Jahre? Holy cow. Doch. Warte. Ja, fuck. 28 Jahre. Also es geht ums Jahr 1996, sagt euch der Mann, der absolut nicht Kopf rechnen kann. Und es geht um
Resident Evil. Resident Evil.
Und ja, wow, was für ein Trailer. aber ich finde, der zeigt ganz gut, wo Videospiele zu dem damaligen Zeitpunkt standen. So, es gab schon CD-ROMs. Das heißt, es gab vorher eine Phase, wo Videospiele plötzlich mit schrottigen Videos präsentiert wurden. Es ja. gab immer Intro-Videos vor Vorspielen. Und das war auch so eine riesen Blendgranate im Prinzip. So, egal wie schrottig ein Spiel war, Hauptsache es hatte ein krasses Intro-Video und dann wurde mit den Intro-Videos, wo halt Render-Videos oder mit eben schlechten Schauspielern aufgefahren wurde, gezeigt wurden und die Leute hat das eine Zeit lang abgeholt, um zu sagen, das wird aber ein krasses Spiel. Und Resident Evil 1 ist da keine Ausnahme. So, wir haben wirklich richtig harte B-Movie-Darsteller. Wir haben sehr explizite Gewalt, möchte man meinen, aber eigentlich ist es total billig. Also wir sehen öfters mal einen Zombie-Hund, ein Gebiss und letztlich wird dann nur ein bisschen in die Kamera mit dem Gebiss gewackelt, sehr nah rangegangen, sehr detailliert rangegangen. Wackel, wackel und dazu irgendwelche Stöhngeräusche, aber ich weiß, damals hat diese diese Ästhetik, was mit einem gemacht. Man muss auch sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt waren die meisten Horrorfilme ja auch noch Low-Budget-Filme. Also es gab dann zwar so eine Renaissance mit Scream und Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so weiter, dass dieser Teenie-Horror-Slayer-Movie wieder eine Phase hatte, aber die anderen Filme waren halt aus den 70ern und waren so wirklich Low-Budget mit viel Blut und so weiter. Und diese Ästhetik hatte eben auch der Resident Evil Trailer.
Resident Evil.
Und natürlich, die Optik holt heute niemanden mehr ab. Aber ich kann mich erinnern, dass wir bei einem Kumpel, Little, wenn du es hörst, liebe Grüße. Zumindest dein Bruder wird es hören. Also ich hatte, das war entweder auf einer GameStar oder PC Action oder PC Games CD, war da eine Demo drauf. Und wir haben die gespielt. Und ich habe es erstmal allein gespielt und fand die Atmosphäre richtig creepy. Also du bist da ja, also du hast, glaube ich, in der Demo diesen kompletten Intro-Film, den wir da auch in dem Trailer sehen, verpasst bekommen und bist dann halt in das Haus reingekommen und bist dann erstmal durch das Haus durchgelaufen und dann gab es immer diese tiefen Töne bei der Musik und es gab immer eine extra Animation, wenn du durch die Türen gegangen bist, weil dann der neue Raum nachgeladen wurde. Muss ja auch sagen, das ist ja die PlayStation-Ära. Ich habe zwar die Demo auf dem PC gespielt, aber es war ja eigentlich ein PlayStation-Titel. Das heißt, wir hatten gerenderte Hintergründe überwiegend und da dann Polygonfiguren reingesetzt. Also man konnte sich auch quasi um sich selbst drehen und sich dann in den gerenderten Hintergründen bewegen. Ähnliche Technik wie Final Fantasy VII, das ja auch benutzt hat über weite Strecken, aber noch ein bisschen behäbiger. Aber auf jeden Fall, ich habe das gespielt, fand es richtig gruselig und habe das daraufhin meinem Kumpel gezeigt. Und wir saßen zu dritt vor dem PC und er geht durch diesen Raum und dann gibt es da so einen länglichen Flur mit einer Glasscheibe. Und wenn du da vorbeigehst, dann springt da ein Hund durch die Scheibe und attackiert dich. Und mein Kumpel hat sich so erschreckt, dass er die Tastatur genommen hat und gegen seinen Bildschirm geworfen hat, weil also so aus wirklich aus Schockreaktion so boah, ja. So und ja, wir haben uns totgelacht. Würde nichts passiert
sein, oder?
Bitte was?
Der Bildschirm wird's ja ausgehalten haben.
Ja, zu ja, der war Zeit. Ja gute Röhre, die unkaputtbar, wenn du sie nicht runtergeschmissen hast. Ja. Und ich saß natürlich da, hab auf die Stelle gewartet, weil ich die Demo ja schon gespielt hatte und mich selber erschreckt hatte wie der Teufel. Ich war dann aber doch überrascht, wie sehr er sich erschreckt hat. Und wir haben natürlich dann erstmal gelacht so, aber also ich kann mich nicht erinnern, dass ein Videospiel, also Begeisterung ja, aber so eine heftige Reaktion habe ich eigentlich lange nicht dann bei Videospielen gesehen. Und das ist was für mich immer unvergessen bleiben wird und auch einfach eine riesen Werbung für das Spiel war. Also damals diese Demos zu spielen, hat, glaube ich, vielen Spielen geholfen und Resident Evil definitiv auch.
Total. Ich habe in dem Spiel nicht viele Berührungspunkte, eigentlich gar keine. Ich habe das, also doch einen einzigen habe ich. Das war mein Onkel, der hat das gespielt. Der Drecksack, muss ich ehrlich sagen. Und dann hat er mich halt reingerufen, da war ich so 5 oder so, boah, oder 4. Und dann hat er mir halt genau das gezeigt, wo sich dieser typische Zombie, wo der sich halt umgedreht hat, dieser weiße Zombie-Kopf da. Und also das war halt für mich auch so gesehen und ich habe einfach nur gebrüllt und bin halt weggerannt dann einfach. So, das ist meine einzige Erinnerung an dieses Spiel. So, aber ich glaube, das hat irgendwas bei mir auch gemacht in dem Alter, das mir gesagt hat, du findest Zombies ab jetzt für immer cool. Also das hat zwar da nicht gut funktioniert zu der Zeit, aber es hat irgendwas gesichert im Kopf. Aber mehr habe ich mit dem Spiel nicht am Hut gehabt. Das war immer nur so dieses eine gruselige Spiel vom Onkel. Aber ich wusste lange nicht, wie es halt eben hieß. Aber dass es dann so eine ikonische Szene war, die mich da so zu Tode schockiert hat, fand ich dann schon auch irgendwie cool, dass es dann halt wirkt, dass er auch was Gutes gespielt hat. Nicht nur so ein Scheiß. So, also hat es sich auch gelohnt.
Ja, ich habe ja dann das einzige Resident Evil, was ich wirklich mit Leidenschaft viel gespielt habe, war, glaube ich, Teil 4. Und der ist, glaube ich, wahnsinnig unbeliebt in der Reihe. Weil es heißt immer, es ist eigentlich ein gutes Spiel, aber es ist kein gutes Resident Evil.
Nee, ich glaube, das ist Teil 5.
Oder ist es Teil 5?
Teil 4 ist total beliebt.
Ja. Ist echt. Ja, dann ist es wahrscheinlich
oder Teil 6 kann irgendwie auch sein.
Auch in Afrika ja, und du 6. sitzt mal hinten auf dem Jeep und ballerst da rum und so weiter. Ja,
ich glaube, das ist Teil 5, aber ich habe es nicht gespielt. Ja, aber das, ich habe nur so einzelne Ausschnitte gesehen, aber es kommt irgendwie hin, ja. Könnte da sein.
Yes. Aber dann ja. Wollen wir nicht langsam zu, wenn du nichts mehr zu Resident Evil zu sagen hast,
Ich möchte doch den Trailer noch einmal ansprechen, weil wir haben ja uns ja vorhin durch mehrere Trailer durchgesucht, um den zu finden, um überhaupt irgendeinen Trailer für das Spiel im Jahr 1996 dann zu finden. Und ich finde das geil. Also wie du hast ja schon beschrieben mit den B-Movie-Sachen, und aber das ist einfach nur eine Mischung aus dem Intro und dem Spiel ist und 2,5 Minuten einfach nur Techno. Ja. Das finde ich schon irgendwie geil. Es passt halt so gut in die Zeit. Weil dieser Trailer war anscheinend auf einer PlayStation Magazine CD in UK. Und da war halt das so als Trailer mit drauf. Und das finde ich halt einfach geil. Das passt so. Das ist so, so passend und fand ich irgendwie cool. Aber vermittelt für mich auch, wenn ich mir das jetzt auf dem Röhrenfernseher vorstelle und so weiter, vermittelt für mich perfekt das, was das Spiel am Ende macht. Finde ich irgendwie auch geil.
Ja.
Ja, genau. Das wollte ich noch gesagt haben.
Aber es zeigt auch quasi, wie sich Videospiele weiterentwickelt haben. Nicht nur von der Grafik, sondern auch Zwischensequenzen. So, wenn wir überlegen, also das sind ja wirklich so richtig grottige Schauspieler, auch teilweise viel zu jung gecastet für das, was sie eigentlich darstellen sollen.
Ist alles und, egal.
Und wenn wir jetzt, keine Ahnung, an Keanu Reeves in Cyberpunk denken oder an Kevin Spacey bei Call of Duty oder, ach, keine Ahnung, gibt es so viele Beispiele. Da hat sich einfach schon so immens viel getan. Aber damals waren Computerspiele halt noch keine Riesenindustrie, sondern das wurde gerade eine Riesenindustrie. Hatten ja auch quasi schon die erste richtige Krise hinter sich und haben jetzt ihren zweiten Frühling erlebt, eben mit der Sony PlayStation und von mir aus auch dem Nintendo 64. Und ja, aber das war so der Anfang und mittlerweile ist es halt als Kunstform komplett etabliert, aber halt
ja,
auch
nicht
als,
mehr wegzudenken auch. Ja.
Genau, aber halt auch als riesiger Markt. Und wie gesagt, ich glaube, dass man heute viele, viele große Schauspieler kriegt, die es geil finden, auch in einem Videospiel stattzufinden, aber auch gerne das Geld nehmen, was dahinter steckt.
Na ja, klar.
Okay, und dann kommen wir jetzt zu einem der Trailer-Schnacker, die heute nicht in Person da sind, aber sich natürlich nicht haben nehmen lassen, noch einen Einspieler reinzuschicken. Und wir fangen an mit dem sehr geschätzten, hochdekorierten, Online-Gott, Chris Gürn.
Online-Gott.
Bitte sprechen Sie zu uns.
Sprechen Sie, Meister. Los, sprechen Sie.
Wenn wir über Deadly Premonition reden, reden wir natürlich über eines der besten Horrorspiele unserer Zeit. Der besten, schlechtesten Horrorspiele unserer Zeit gegebenenfalls sogar, denn das Ding ist ein massiver Klotz an Oldschool-Gaming gepaart mit unfassbaren Charakteren, einer tollen Geschichte aus Horror-Mystery, Verbrechen, Erforschen, Surrealismus und Co. Und das Geile ist, ich habe eine ganz, ganz besondere Geschichte mit Deadly Premonition, denn ihr schlüpft dort in die Rolle eines Agenten und dieser Agent muss in einer Stadt Verbrechen auflösen. Soweit, so gut, und das ist auch alles, was ihr wissen müsst, bevor ihr euch in das Spiel werft. Was ihr auch wissen müsst, ist, dass es eigentlich gar keine Gegner geben sollte, die Kämpfe irgendwann reingedrückt wurden und deswegen scheiße sind. Aber scheiße ist genau das richtige Wort, denn sehr, sehr viel an diesem Spiel ist eigentlich scheiße. Dennoch ist es im Kern ein so durchdachtes, tolles, atmosphärisches Spiel, welches sich auf gar keinen Fall missen wollen würde. Ihr schlüpft also in die Rolle dieses Agenten, müsst in die Stadt reisen und trefft dort eben auf ganz viele unterschiedliche Charaktere, die allesamt im Kopf hängen bleiben. Toll geschrieben, toll designt, was man natürlich nicht, was man nicht unterschätzen darf und auch nicht verschweigen darf. Innerhalb der Dialoge, die ihr führen werdet, gibt es absolutes Overacting eurer Charaktere. Das wirkt wie GZSZ auf Crack. Aber es passt dennoch in das, ich sag mal, Umfeld des Spiels. Denn das Umfeld des Spiels heißt, dass alles over the top ist. Ja, Gegner sind over the top, ihr selbst seid auch over the top, die Geschichte ist over the top. Ihr werdet verfolgt von Leuten, die gegebenenfalls auch over the top sind und die ich mittlerweile sogar auf meinem Oberschenkel tätowiert habe. Aber viel wichtiger ist eigentlich, was das Spiel für mich selbst bedeutet. Und das Spiel für mich bedeutete damals, ich habe bei Game One in Hamburg gearbeitet. Und wir hatten eine Rubrik, die hieß eine Stunde mit, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir ein Spiel eine Stunde lang gespielt, haben es dann weggelegt und haben so eine Art Kurzreview gemacht. Und als Deadly Premonition rauskam, habe ich das Ganze gar nicht so richtig wahrgenommen. Ja, ich habe es wirklich erst dann kurz darauf wahrgenommen. Ich würde sagen, so ein Jahr später. Hab das Spiel dann besorgt und es hatte so wirklich 1 von 10er Wertungen und 10 von 10er Wertungen. Und da macht man sich ja am liebsten dann die eigene Meinung. Ja, muss man sich natürlich auch bilden. Und was wäre besser als, also jetzt mal unter uns, ich habe damals wahrscheinlich 80 Stunden die Woche gearbeitet, mindestens, bin dann heim und hatte dann dort Kind und ja auch Verpflichtungen. Das heißt also, Freizeit war rar gesät. Und deswegen hat man sehr, sehr häufig, und das macht man eigentlich immer noch, Dinge, die man anspielen will, eben in eine Stunde mitgepackt damals. Das heißt, man konnte mal kurz reingucken und hat dann gegebenenfalls entschieden, kann man da mehr Inhalte zu erstellen oder legt man es weg oder macht man es eben dann so, dass man das Spiel daheim spielt. Und genauso sollte es auch eigentlich sein. Also, ich saß dann da mit einer Stunde mit Deadly Premonition und mein Kollege Wolf kam irgendwann dann dazu und dann hat es uns beiden ganz gut gefallen. So, und wir haben dann nachgehakt bei der Community von Game One, hey, habt ihr nicht Bock, dass wir da weiterspielen? Weil das Spiel ist so obskur, so wahnwitzig, wir würden das gerne weiterspielen. Das erste Spiel, das quasi eine zweite Stunde mitbekommt. Der Poll ging dann sehr, sehr eindeutig in Richtung, ja, macht das mal, was also nicht verwunderlich war, weil man natürlich, jeder hatte Bock irgendwie. Dann haben wir die zweite Stunde gespielt und haben gesagt, ey, irgendwie würden wir gerne weiterspielen, aber wir haben noch keine richtige Kategorie dafür. Im Hintergrund haben wir schon überlegt, was kann man eigentlich machen, weil man natürlich auch Zeiten planen muss, man muss dann da Inhaltsideen planen und es geht ja auch nicht, dass quasi GameOne.de damals nur aus Deadly Premonition bestehen wollen würde. Deswegen haben wir gesagt, sollen wir nochmal eine Stunde dranhängen. Der Poll war wieder sehr, sehr eindeutig. Die Leute haben sich schon ins Spiel verliebt, in diese schrulligen Charaktere. Und wir haben dann irgendwann entschieden, dass wir gesagt haben, hey, lass uns eine neue Kategorie finden, die heißt Knallhart durchgenommen. Knallhart durchgenommen 1 war dann eben Deadly Premonition und wir haben das Spiel am Stück, also nicht am Stück, aber wir haben das Spiel eben durchgespielt, immer wieder in Stundenteilen veröffentlicht damals. Es war eine andere Zeit. So. Und das Ganze ist dann nicht ohne Aufmerksamkeit des Vertriebs in Deutschland geblieben, weil die natürlich gemerkt haben, hä, eines der größten Outlets hat eine der größten Inhaltskampagnen des Jahres über unser Spiel gemacht, das sich davor wie Blei quasi, also wirklich, es lag wie Blei in den Regalen. Und auf einmal war es überall vergriffen. So, die Preise bei eBay sind gestiegen. Und dann haben wir irgendwann eine Nachricht bekommen vom Entwickler. So, und das war eine ganz, ganz liebe Nachricht tatsächlich, wo er sich selbst mit dem iPad gefilmt hat. Dann hat er das gezeigt. Das iPad hat dann da gesagt, hey, vielen, vielen Dank. Ich bin der Entwickler, Swery. Und ich freue mich total, dass ihr unser Spiel spielt. Super, super höflicher, freundlicher Kerl. Und das war schon mal ein Highlight. So, dann haben wir das Spiel durchgespielt, war alles super geil. So, und dann haben wir irgendwann auf der Gamescom auch noch ein Interview mit Swery gehabt, haben wir uns dann angefreundet mit ihm, was dann dazu führte irgendwann, dass Max, also unser Rockstar Max von Radio Nukular, hat bei der Gamescom einen Auftritt gehabt auf dem Gamescom Festival. Das ist immer am Rande der Stadt. Und auf diesem Gamescom Festival an dem Tag hatte ich mich mit Swery unterhalten und habe gesagt, ey, lass uns doch heute Abend was zusammen unternehmen. So, und dann kam er zu unserem Hotel mit seinen 2 Begleitern und seinen 2 Assistenten. Und wir sind zum Konzert von Max gefahren. Und für Max muss es auch ein absoluter Fiebertraum gewesen sein, weil ich bin dann halt erstmal zum Merch gegangen, habe Swery und seinen beiden Assistenten dann ein T-Shirt von Max geholt. So, das haben sie auch direkt angezogen. Und dann standen wir da so quasi in der ersten Reihe. Wir haben uns dann so ein bisschen vorgedrängelt, standen wir in der ersten Reihe. Und er kannte Swery natürlich auch vom Sehen. Und dann hat Swery abgerockt zu Max Musik. Das war sehr, 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 sehr funny. Und es gibt ja auch Songs von Max, wo er quasi Produktnamen nennt. Silent Hill zum Beispiel. Und das hat Swery dann auch verstanden. so, und hat dann so, Silent Hill, ja, stand in der ersten Reihe und hat sich total gefreut. Und danach waren wir noch alle gemeinsam essen. Also es war so ein toller Tag und so ein absurder Abend. Und das hat meinen Bund zu diesem Spiel natürlich noch gefestigt. So, Deadly Premonition ist stellenweise gruselig, stellenweise wirklich, ja, richtig Horror ist es nicht. So, aber es ist ein schöner Grusel und es ist vor allem eine ganz, 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 ganz liebevoll erzählte Geschichte mit liebevollen Charakteren, die allesamt designt wurden. Von einem Mann, der ganz, ganz tolle Ideen hat, manchmal aber nicht das Potenzial, sie umzusetzen, gerade zu der Zeit. Und deswegen würde ich an eurer Stelle Deadly Premonition eine Chance geben und oder ihr guckt euch gegebenenfalls das Knall durchgenommen an, das gibt's auf YouTube, haben Leute da hochgeladen, war eine andere Zeit, wir sagen auch Dinge, die wir heutzutage vielleicht nicht mehr sagen würden, aber es war und ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele und da, das liegt nicht nur am Spiel selbst, das liegt vor allem auch am Ganzen drumherum. Also Deadly Premonition unbedingt mal auschecken und viel Spaß haben. Ich gebe wieder zurück zu Kevin.
Jo, das war der Trailer zu Deadly Premonition, der hier immer ordentlich besprochen wurde und wahrscheinlich auch der Inhalt ordentlich besprochen wurde. Wir haben es leider noch nicht gehört, also ihr Hörer wisst gerade schon mehr als wir, aber ich weiß ja, dass der Titel für Chris viel bedeutet. Bei Game One hat er damals ja noch eine große Rolle für ihn eingenommen und ich fand das auch immer irgendwie interessant. Ich habe mir das ganze Let's Play damals nicht angeschaut, aber immer mal wieder reingeguckt und ich mochte die Atmosphäre von dem Spiel. Das war halt irgendwie so absurd, aber deswegen auch irgendwie so cool. Und aus heutiger Sicht weiß ich, dass zu der Zeit, als das kam, ich meine, da gab es schon viel Blödsinn und viel absurde Sachen, aber so absurde Sachen, die auch noch irgendwie so ein bisschen was Cooles und Gutes an sich hatten, die gab es ja gar nicht so oft. Und deswegen weiß ich das Spiel auch heute ein bisschen mehr zu schätzen als damals. Jo.
Cool.
Cool. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem, den wir hier live in der Aufnahme besprechen, zweiten Trailer.
Hast du uns mitgebracht?
Ich habe auch überlegt, ob ich das überhaupt mitnehme, so als Horror-Halloween. Aber ja, ist auf jeden Fall Horror-Halloween. Ist halt für mich mehr so ein emotionales Thema, weil ich den total das sehr, sehr schön finde, das Spiel. Ich habe den The Walking Dead Debüt-Trailer, den Debüt-Trailer von The Walking Dead, von dem Telltale-Spiel, habe ich mitgebracht. Und der Trailer ist leider nicht so cool wie bei Resident Evil. Der zeigt einfach ganz viele Ausschnitte vom Spiel, die dann auch später ganz genauso vorkommen werden. Bringt so ein bisschen die Atmosphäre, die das Spiel dann vermitteln soll, hoch und jo, aber mal ganz kurz zum Spiel selber. Das ist halt quasi so der Start gewesen von so einer neuen Ära für Telltale damals, 2012. Ich habe davor gar keine Berührungspunkte gehabt mit solchen Spielen. Und also wo man einfach nur mal auch in so einem fixen Bild rumgehen muss, Punkte antippen, was kann man damit jetzt machen und so. Früher hat man das eher so Point and Click genannt, aber das ist ja so schon so ein bisschen mehr, du steuerst ja auch einen Charakter dadurch und so modernes Point and Click war das und fand ich damals irgendwie so, boah, kann auch sein, dass ich es kacke finde, aber Walking Dead, ich habe die Serie damals geliebt, die schon lief, ich liebe Zombies ja eh krass, deswegen war das für mich eigentlich ein Volltreffer, das Spiel, und ich hatte nur ein bisschen Schiss wegen der Steuerung dann, aber wurde dann ganz, ganz schnell eines Besseren belehrt. Als ich dann angefangen habe, da die erste Episode zu spielen, die kam ja noch so 2-3 Monate voneinander entfernt, glaube ich, sogar raus, irgendwie so. Und war halt mega krass. Also es ist allein der Stil, also die Grafik ist heute natürlich ein bisschen überholt, aber der Stil war damals sehr, sehr gut, es sah richtig gut aus und ist auch bis heute einfach noch ein bisschen zeitlos, deswegen ist es eher so eine Mischung. Aber die Story ist halt so krass gewesen. Die Story und das, was und wie es erzählt wurde, das war alles, es ging halt quasi um den Lee Everett, den sieht man auch immer auf den ganzen Titelbildern und Co., der eigentlich auf dem Weg in den Knast ist, der wurde verhaftet, kann ich jetzt ein bisschen vorgreifen, der hat halt mal jemanden umgebracht, und deswegen soll er in den Knast gebracht werden. Auf dem Weg zum Knast läuft ein Zombie über die Straße, der Polizist fährt daneben, er fährt dagegen, nachdem man im Auto schon eine ganz nette Unterhaltung mit dem geführt hat. Irgendwie, oder nett, nicht nett, kann man sich selber aussuchen. Auf jeden Fall war es ein netter Polizist und der kommt dann da von der Straße ab durch diesen Zombie und schleudert sich halt ein paar Mal und dann wacht man irgendwann auf, muss sich da befreien, muss sich aus dem Auto kämpfen und dann dann, glaube ich, sieht man schon irgendwo so den ersten Zombie oder wird von dem Polizisten angegriffen, der Zombie ist, und das wird direkt total intensiv. Man muss ganz schnell die Schrotflinte links antippen. Das ist direkt so ein Quicktime-Event. Du musst den Pfeil rüber bewegen, Schrotflinte antippen, dann versucht der Lee, die Kugel reinzudrücken in die Schrotflinte, die fällt ihm nochmal aus der Hand, du musst sie nochmal nehmen, damit rechnest du vielleicht auch gar nicht in dem Moment, also musst richtig schnell reagieren und dann steckt er die nochmal rein, schießt den Zombie und dann geht's halt weiter, man geht durch den Wald, rettet sich über einen Zaun und dann findet man nach kurzen kleinen Mini-Aufgaben findet man Clementine, die ein kleines Mädchen ist, ich schätze mal so im Alter, erste Klasse, zweite Klasse, und die versteckt sich da in ihrem Baumhaus. Die Zombie-Apokalypse erstmal, ich glaube, am ersten oder zweiten Tag da auch erst. Also ist noch nicht so viel passiert, aber sie hat auf jeden Fall schon Kontakt gehabt zu den Kreaturen. Und die nimmt man dann halt mit. Und ab diesem Punkt ist man für die Clementine verantwortlich, beschützt sie und versucht sie zusammen mit allen anderen Charakteren, die man da immer mal trifft oder auch mal verliert, durch diese Story zu bringen. Und das halt durch ganz, ganz viele verschiedene Prämissen. Dadurch, dass es so in Episoden kam, hast du auch mal teilweise ganz andere Stile. Die zweite Episode sticht zum Beispiel total raus. Auf dieser Farm, die man dann spielt. Das wird auch kommt zu einem ganz krassen Showdown dann am Ende mit ganz heftigen Emotionen, krasses Voice-Acting und sowas. Also es war wirklich alles richtig, richtig geil. Und ich habe das Ding auch locker, also ich habe es vorhin gesagt, aber ich habe es ungefähr 10 bis 15 Mal, das ist realistisch, durchgespielt. Am PC, an der Konsole, auf dem Handy, gibt es auch auf iOS und Android. Ich habe es überall durchgezockt und dann auch noch auf der Switch auch nochmal, auf dem iPad auch nochmal damals, als ich irgendwann mal eins hatte, weil ich das halt einfach nur geil fand. Und das wird auch, also das kann ich auch heute noch jedem Menschen uneingeschränkt empfehlen. Das macht heute noch so viel Bock wie damals. Wird auch nie weniger Spaß machen, weil es halt einfach zeitlos ist. Und mega geil, der Trailer, kann ich jetzt leider nicht so viel drauf eingehen, weil es wirklich einfach nur diese Spielszenen sind, die man nacheinander sieht, aber das ist mein absolutes Lieblings-Halloween-Horror-Genre-Spiel, ist ja nicht Halloween, aber ist halt so Horror-Genre, hat auch ein bisschen Horror, aber ist viel mehr als nur Horror, so einfach eine wahnsinnig toll erzählte Geschichte mit super geilen Charakteren. Ja, Joel, hast du damit mal Kontakt gehabt?
Ja, ich habe die erste Episode auf jeden Fall gespielt. Ich frage mich gerade, ob auf der Xbox 360 oder auf dem iPad. Das wären eigentlich die zwei Möglichkeiten, wie mir das begegnet sein könnte. Ja. Und habe ich das richtig in Erinnerung? Weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war das auch noch mal was das Spiel ausgezeichnet hat, dass es sich quasi vor die ein oder andere Entscheidung gestellt hat. Also stimmt, ein Dilemma quasi. So, hilfst du dem oder dem, so, dann wird der andere verrecken, so, hier wird jemand sterben oder du kannst dich für den entscheiden, dann wird jemand anders sterben, so, du musst also echt Entscheidungen mit Tragweite treffen, teilweise auch Entscheidungen, wo du nur verlieren kannst und das war auch noch ein spannendes Element. Es war aber auch so Peak Telltale, oder? Also ich weiß, ich habe von Telltale noch Zurück in die Zukunft habe ich da ein bisschen gespielt und ich weiß, dass es gefühlt eine Phase gab, wo alle zwei Wochen ein neuer Telltale-Teil rauskam und da auch schnell eine Übersättigung eingesetzt hat, weil der Stil sich halt nie verändert hat, aber eine Zeit lang war das richtig geil.
Ja, das war aber wirklich der Peak. Also das war das Erste, wo sie umgestellt haben, ihr ganzes System, dass das alles ein bisschen neu aussieht und sich anders anfühlt. Aber Walking Dead ist halt unerreicht einfach bis jetzt. Aber Season 2 war auch noch super und alles danach ist auch noch okayisch bis gut. Aber 1 und 2 von The Walking Dead und dann hast du ja, glaube ich, noch so Tales from the Borderlands und sowas und Dominic Hammes zum Beispiel mag auch das Batman-Spiel irgendwie ganz gerne, das war nicht mehr so beliebt, dann gibt's noch eins zu Game of Thrones, das war okay wahrscheinlich, ich habe es nur angefangen, nicht durchgezockt war ein bisschen too much damals, aber es kam ein, zwei, und hier Wolf Among Us kam auch noch raus, das The Wolf Among Us kam direkt nach Walking Dead, glaube ich, war das zweite Spiel dann in dieser ganzen Telltale-Geschichte und das war auch noch richtig, richtig geil, das war richtig gut.
Jo. Okay. Ja, ich verbinde mit The Walking Dead noch eine grandiose Fehlentscheidung meiner Frau, weil wir waren in den Universal Studios und also da quasi auch in dem Park und da gibt es einen Walking Dead Ride, ist falsches Wort, weil du gehst da durch.
Ja.
Aber
Walking Dead Walk.
Ja, genau. The Walking Dead Walk. Du fängst an in einem Krankenhaus. Also du in der, wenn du in der Schlange stehst, siehst du schon so, ja, okay, hier liegen hier weiße Decke, da liegt eine Leiche drunter und hier ist ein Flugzeug, ein Hubschrauber abgestürzt und so. Und dann kommst du in dieses Krankenhaus und es sieht wirklich aus wie so ein US-Krankenhaus, aber die Lampe flackert und so weiter. Und meine Frau war so, ich weiß nicht, ob mir das nicht zu gruselig ist. So, okay, aber guck mal, hier vor uns ist eine mit einer 6-jährigen Tochter. So, wenn die da reingehen kann, dann kann es ja nicht so wild sein. Und dann gehen wir da rein. Das Kind hat innerhalb von 8 Sekunden das Heulen angefangen und geschrien wie am Spieß. Meine Frau auch komplett in Panik, hat mich nur geschubst, so quasi, weil sie da durch wollte. Links und rechts kamen die Zombies, also echte Menschen, die verkleidet waren und uns gejagt haben und so weiter. Und also meine Frau war wirklich massiv aufgewühlt danach. Ich fand das, also ich will mich jetzt hier nicht aufspielen, aber ich fand es wirklich sehr witzig. Einfach, mich hat das belustigt, wie sehr sie das getriggert hat. Und ja, es ist tatsächlich eine schöne Erinnerung und es gibt ein paar schöne Fotos von diesem Wartebereich. Eigentlich ein total leicht umgesetztes Ding, aber war dann eben in dieser Situation doch total intensiv.
Klingt aber auch cool. Also sowas, ich wollte ja schon immer mal so echte Zombies irgendwie sehen, weißt du, so ganz viele Schauspieler, die mich dann fressen wollen oder sowas irgendwie in so einem, gibt ja so viele Roleplay-Sachen, wo man dann auch vielleicht irgendwie so sich mal 24 Stunden irgendwo verstecken muss oder so und dann sind manche Zombies, manche Spieler und so ein Zeug wollte ich schon immer mal machen, aber sowas finde ich geil. Ja, zum Spiel kann ich sonst nicht so viel mehr sagen, nur falls ihr das noch nicht gespielt habt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, gibt es auf quasi jeder Plattform, total egal, einfach auch am Handy spielen sonst. Das lohnt sich sehr. Also es ist wirklich eine sehr, 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 sehr gute Geschichte, die auf jeden Fall viel mit euch machen wird. Richtig, richtig gut.
Sehr gut. Gute Geschichte ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, um zum nächsten Trailer zu kommen.
Denn zum letzten.
Zum letzten. Cruisen. Ja gut, wollen wir uns dann auch verabschieden oder melden wir uns nach dem Trailer nochmal?
Schon mal kurz, oder? Dann am Ende.
Okay, gut. Ja. Dann freut euch jetzt auf Faultier Chris, der euch Alan Wake 2 mitgebracht hat.
Alan Wake.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Oder schaurigen Abend, ist ja Halloween, nicht wahr? Wir reden über Grusel- und Horrorspiele. Über die liebsten Rabauken in dieser Gattung, um genau zu sein. Und ich sag mal schon mal vorweg, ich lande am Ende bei Alan Wake 2. Und ich werde begründen, warum ich darüber reden will, aber den Gedankenweg will ich unbedingt auch mit euch teilen. Denn da habe ich habe einfach echt viel Liebe für das Genre. Es gibt so viele, nennen wir es einfach Honorable Mentions, aber gut, eins nach dem anderen. Ich bin tief in mich gegangen und habe nachgedacht. Ich glaube, mein liebstes Horror-Game aller Zeiten ist nach wie vor der Original-Release von Silent Hill 2. Die erste Version damals eben, vor vielen, vielen Jahren, das ist wirklich lange her. Aber da gerade das Remake von Silent Hill 2 auf die Welt losgelassen wurde und jeder und seine Oma darüber reden, spare ich mir das hier einfach mal. Das habt ihr schon zu Genüge gehört. Mein nächster Punkt war dann so, ey Chris, wo hast du dir denn am meisten in die Hose geschissen beim Zocken? Und da kam mir sofort sowas wie Alien Isolation in den Sinn, was ja wirklich durch diese Hilflosigkeit und den konstanten Fluchtgedanken, ob dieser Bedrohung vom Xenomorph fantastisch funktioniert hat, aber richtig gut. Alien Isolation war richtig gut, aber da gab es noch eine Nummer, bei der ich mich mehr gegruselt habe und das war hands down Resident Evil 7. In Verbindung mit der VR-Brille damals für die PlayStation, das war schon so eine fast schon masochistische, geniale Erfahrung, sich einfach komplett von der Außenwelt abzukapseln und in Verbindung mit dieser Ego-Sicht Horror wirklich eine Meisterklasse. Und eigentlich, ohne böse zu sein, auch der einzige wirkliche Kaufgrund für mich, den die PSVR damals hatte und bis heute hat. Ich meine, klar, super hot, Beat Saber, alles geil, aber so richtige Titel kannst du immer noch an einer Hand abzählen, für die sich überhaupt VR-Brillen lohnen. Ich habe damals bei meinem ersten Playthrough direkt VR gemacht, bin direkt reingegangen Und das war irre. Ich habe noch nie erlebt, wie mein Körper so auf was Virtuelles reagiert hat. Also ich hatte stellenweise unkontrollierbare Gänsehaut am ganzen Körper. Ich musste mich zwingen, Dinge anzugucken. Und das ist ja genau diese Magie, ne? Du kommst nicht raus, wenn du dir einen Film anschaust. Ein Horrorfilm, also auch wirklich das harte Zeug. Dann kannst du, du bist einfach in einem Raum und siehst nur ein kleines Viereck vor dir, was dir den Film zeigt. Und wenn du die Augen woanders hin tust, auf eine Lampe, auf eine Uhr, auf irgendwas, was an der Ecke steht, eine Gitarre, dann bist du da raus aus dem Ding. Aber das geht bei VR nicht. Und deswegen funktioniert VR mit Ego-Sicht-Horror einfach so arschloch gut. Das erste Drittel von Resident Evil 7 war für mich eine absolute Masterclass, gehört neben Half-Life Alyx zu den immersivsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe, was Videospiele an sich angeht. Nichts als Liebe für den Teil der Serie, aber ja, klar habe ich viel Liebe für den Teil, aber war es am Ende so bahnbrechend? Ich meine, nur die wenigsten haben den Titel wirklich so wahrgenommen wie ich. Viele haben es aus Mangel an der Hardware eben nicht spielen können, manche, die Hardware hatten, haben sich dafür entschieden, es nicht zu machen. Und ich verstehe es auch. Es ist einfach wirklich Stress, den du deinem Körper aussetzt. Aber es ist halt auch wirklich was Besonderes. Gut, worüber ich final sprechen will. Und jetzt kommen wir endlich zum Punkt. Ist wie anfangs schon gesagt, Alan Wake 2. Und das jetzt nicht mal, weil es eben das gruseligste oder das blutigste Spiel ist oder die beste Storyline hat. Nee. Vielmehr, weil es einfach was ganz Besonderes ist. Es ist eine ganz besondere Reise von einem besonderen Studio. Und weil es mir im Videospielbereich so ein bisschen den Glauben an Horror und Innovation wieder zurückgegeben hat. Es ist tatsächlich, geht das Hand in Hand mit der Horrorgeschichte bei Filmen, wo ich auch einfach irgendwann nur noch dachte, jetzt haben wir halt nur noch Jumpscares. Aber hier nicht. Es hat mich von der ersten Sekunde in den Schraubstock gespannt und bis zum Ende nicht mehr losgelassen. Aber hey, fangen wir am Anfang an. Alan Wake 2 hätte es eigentlich gar nicht geben dürfen. Der Vorgänger hatte sich zwar eine Fanbase aufgebaut, aber die Verkaufszahlen haben halt nicht gereicht dafür, dass die Publisher so krass wuschig wurden bei dem zweiten Teil. Remedy ging also einen Umweg und hat erstmal Quantum Break und Control gemacht. Zweiteres war auch wirklich eine geile Nummer für mich und erschuf dieses Remedy Connected Universe, was eben auch dann in Alan Wake 2 noch viel Verwendung findet. Control spielt im selben Universum wie Alan Wake. Remedy blieb hartnäckig und wollte auf Biegen und Brechen die eigene Vision von dem zweiten Teil umsetzen, ohne dass ihn jemand in die Suppe spuckt. Und das haben sie zum Glück dann auch am Ende des Tages getan, denn solche Spiele wie Alan Wake 2, so wie Alan Wake 2 released ist, die werden heute eigentlich kaum noch gemacht. Und deswegen bin ich einfach so froh, dass es existiert. Was macht Alan Wake 2 jetzt so besonders? Zuallererst müssen wir da ehrlich sein, das Erste, was wir bei einem Videospiel immer sehen, ist die Optik. Und die ist hier halt wirklich flawless. Ich meine, ich habe selten sowas Beeindruckendes gesehen wie Alan Wake 2 auf Ultra-Settings auf einem guten Rechner. Die Atmosphäre ist atemberaubend. Egal ob in düsteren Wäldern oder in verregnetem Nachtlicht der neonbeleuchteten Stadt. Raytracing ballert einem die Lichteffekte nur so um die Ohren. Es ist wirklich heftig. Aber das ist eben nicht alles. Das Storytelling ist eine Klasse für sich. Wir haben zwei ProtagonistInnen, zwischen denen wir wechseln können. Der eine ist der bekannte Autor und namensgebende Autor Alan. Und dann haben wir noch Saga, die eine FBI-Agentin ist. Beide haben total unterschiedliche Stories, die sind unterschiedlich erzählt, aber sie finden dann zusammen in wunderbaren Gameplay-Mechaniken, die sich auch super unterscheiden. Als FBI-Agent hast du halt eben eher so eine Detective-Story, einen Fall lösen, Hinweise, die du sammelst, kannst du dann an so ein Brett hauen. Das ist richtig cool gemacht, eine richtig schöne Mechanik. Alan ist dann ein bisschen abgedrehter. Und da beide so viel Bock machen, war es für mich auch wirklich schwer zu entscheiden, mit wem ich die Story vorantreiben will. Weil an einem gewissen Punkt kannst du dann einfach selber entscheiden, mit wem du weiterspielst. Gut. Dazu kommt Remedy typisch eine Riesenportion Extrameile an herrlichem Fanservice und trashigem Extra-Content. Egal ob Sendungen, die irgendwo im Fernseher laufen, ganze Show-Einlagen, die in Form von Story-Kapiteln eingebaut werden. Ich habe gelacht, mir stand teilweise der Mund mehr als 8 Minuten lang am Stück offen, weil ich einfach nicht, ich konnte nicht verarbeiten, was da abgefahren ist, auf dem Screen passiert. Als letzte Zutat kommt dann eben nochmal dieses Remedy Connected Universe hinzu. und gibt Liebe in alle Richtungen, in Richtung Control, Richtung Alan Wake 1 und verbindet halt viel und ich bin einfach ein Fan davon. Sowas macht richtig Bock. Ey, der Soundtrack ist krass, das Sounddesign ist krass. Es gibt eine Menge Rätsel. Sie sind vielleicht nicht die schwersten, also keiner sollte jetzt hier irgendwie The Witness erwarten oder sowas, aber es sind halt welche da, es sind welche vorhanden. Das Gunplay macht Bock. Die Story ist absolut fantastisch. Die hat mir richtig getaugt. Der Horroraspekt treibt einem Gänsehaut in den Gamer-Nacken. Ich habe nicht eine Kleinigkeit, die mich an dem Spiel gestört hat. Und sogar der Trailer, den ich mir jetzt nochmal angeschaut habe, ich weiß, er liegt nicht so weit zurück wie bei anderen Spielen. Er ist immer noch fantastisch. Er zeigt gerade genau so viel, dass man eben Bock bekommt. Und er verbraucht nicht die geilen Szenen, diese magischen Momente, um sie im Trailer zu zeigen. Das hebt er sich alles für das Spiel auf. Für jeden da draußen, der Halloween mal mit einem besonderen Gruselfiletstück verbringen will, kann ich nur sagen, schaut euch Alan Wake 2 an. Und die beste Nachricht am Ende, vor einer Woche ist mit dem Lakehouse DLC ein Stück wundervoller Extra-Content rausgekommen, den ihr gleich mit wegsnacken könnt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich war der Chris. Reingehauen.
Danke, Chris.
Danke, Chris.
Das ist so toll von dir. Dankeschön.
So, das war's von uns. Ich würde vorschlagen, entweder ihr legt jetzt ein schaurig gruseliges Spiel in eure Konsole oder in euren PC, in euer Steam Deck, was auch immer. Oder ihr geht raus und guckt, ob ihr ein paar Süßigkeiten auftreiben könnt. Vielleicht hört ihr das Ganze ja auch erst in 2 Wochen, dann macht das gar keinen Sinn. Ey, aber ihr hattet die Chance, ihr müsst halt aufpassen, dass ihr hier scannt, wann neue Folgen kommen.
Wirklich.
Danke fürs Zuhören. Danke,
Vielen
Kevin.
Vielen Dank. Und ja, danke, Joel. Es war mir ein
bis
Fest.
Ganz bald. Es war
bis
mir ein Fest.
Zum nächsten Mal und ja, euch noch schöne Halloween oder so Halloween-Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.